The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 1. August.
We have global responsibilities, whether it comes to three things, I always say, security, economy and governance.
Tut sie es oder tut sie es nicht? Der Asientrip von Nancy Pelosi wäre normalerweise nur eine politische Fußnote gewesen, aber die Spekulationen, sie könne einen Zwischenstopp in Taiwan einlegen, sorgen für große Spannungen zwischen Washington und Peking. Taiwan, das ist jene berühmte Insel 160 Kilometer vor der chinesischen Ostküste. Taiwan hat über 23 Millionen Einwohner, eine eigene Währung, eine eigene Armee, eine intakte Demokratie und sieht sich selbst als unabhängiger Staat. Die Kommunistische Partei in Peking ist anderer Meinung. Sie sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die man im Ernstfall eben auch erobern könne. Der Konflikt geht zurück bis ins Jahr 1949, in die Zeit des chinesischen Bürgerkriegs. Ausgerechnet der legendäre Antikommunist Richard Nixon reiste dann 1972 als allererster US-Präsident in die Volksrepublik und eben nicht nach Taiwan. Nixon verlas im Fernsehen stolz die Einladung der kommunistischen Partei.
The announcement I shall now read is being issued simultaneously in Peking and in the United States, knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China. Premier Chou En-lai has extended an invitation to President Nixon to visit China.
Mit seiner Reise ins Festland China hatte Nixon sich zur KP bekannt. Nicht, weil er plötzlich die Kommunisten so sehr mochte, sondern weil er es außenpolitisch für klüger hielt, sich lieber mit Peking zu arrangieren als mit Taiwan. Aber das ist 50 Jahre her. Die China-Politik der beiden Regierungen ist eine andere. Ein Taiwan-Besuch im Jahr 2022 von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses und damit dritten Frau im Staate, würde von China als Provokation aufgefasst werden. Präsident Xi Jinping warnte mit deutlichen Worten, Zitat, wer mit dem Feuer spielt, wird darin umkommen. Und Joe Biden? Der sagte schon Ende Mai, er wäre bereit, Taiwan militärisch zu verteidigen im Ernstfall.
Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?
Yes.
Die USA rücken also ab von der einstigen Ein-China-Politik. Sollte Nancy Pelosi Taiwan besuchen, wäre es das nächste Signal in diese Richtung. Und ja, natürlich kann sie das tun. Sie ist ja ein freier Mensch. Aber ist es auch politisch klug? Was würde ein Besuch und ein paar Fotos der großen Freiheitskämpferin Pelosi auf Taiwan bewegen? Würde das die Demokratie dort retten? Vor dem autoritären Riesen China, der ökonomisch und militärisch haushoch überlegen ist? Gibt es keine eleganteren Mittel, um Druck auf Peking auszuüben? Eine erste Quittung für so viel plumpe Außenpolitik könnte es Anfang November geben, nicht von der kommunistischen Partei, sondern vom amerikanischen Wähler. Der dürfte in Zeiten der Inflation und Unsicherheit für solche Politik wenig Verständnis haben und wird das auch zeigen. Eben bei den Midterm-Elections, die für Joe Biden und auch für Nancy Pelosi und die ganze Partei sehr wichtig sind. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Soll die Laufzeit der verbleibenden AKWs in Deutschland verlängert werden oder nicht? Mein Kollege Michael Bröker hat mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt genau darüber gesprochen und er warnt vor den Folgen einer Energiepreisexplosion für uns Bürgerinnen und Bürger.
Die Menschen werden sich in vielen Haushalten diese Preisexplosion von mehreren tausend Euro nicht leisten können. Und deswegen, es braucht auch eine Entscheidung zu einem Deckel. Es braucht einen Bürgerbasispreis. Das heißt, eine Grundversorgung an Gas muss mit einem fixen Preis versehen werden.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach kennen die wichtigsten Börsentermine in dieser Woche. Touristen in Peru sind sauer, weil sie nicht auf den Machu Picchu dürfen. Und beim Finale der Frauenfußball-EM in London gab es ein Happy End für das englische Team.
Es gilt der Grundsatz, im Zweifel für die Sicherheit. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
Das war noch im Jahr 2011. Die Bundesregierung wollte schnell raus aus der Atomkraft. Der damalige bayerische Umweltminister Markus Söder wollte sogar noch schneller raus. Seine Meinung und die Haltung der CSU haben sich 11 Jahre später um 180 Grad gewendet. Die letzten 3 AKW sollten eigentlich Ende des Jahres abgestellt werden. Dafür gäbe es momentan keine guten Argumente mehr, so zumindest Markus Söder.
Es gibt keine Argumente außer rein ideologischen Basta-Argumenten, die Kernkraft nicht zu verlängern, zumindest solange diese Krise überwunden ist. Fakt ist doch, dass das Argument, es seien keine Brennstäbe einsetzbar ist, fachlicher Blödsinn ist.
Während die CSU eine flexible Haltung praktiziert, bleiben die Grünen standhaft in ihrer AKW-Position. Nur wenn die Laufzeitverlängerung zu einer Entspannung am Energiemarkt führen würde, könnte sich Wirtschaftsminister Habeck zu einer Laufzeitverlängerung durchringen. Das kommt offenbar gut an beim Wähler. Die Grünen räumen bei aktuellen Umfragen ab. Was Alexander Dobrindt zu den Beliebtheitswerten der Konkurrenzpartei sagt, das wollte mein Kollege und The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker vom CSU-Landesgruppenchef erfahren.
Einen schönen guten Morgen nach Bayern, Alexander Dobrindt.
Guten Morgen, Herr Bröker.
Herr Dobrindt, sind die Grünen angesichts der Popularitätswerte für Robert Habeck und Annalena Baerbock auch gerade im Bürgertum und in der Wirtschaft eigentlich inzwischen der Hauptgegner in der politischen Auseinandersetzung?
Die Grünen sind natürlich einer der Hauptgegner der politischen Auseinandersetzung, schon allein deswegen, weil sie die Politik ja maßgeblich mitbestimmen. Die SPD, vor allem die FDP, kommt ja stark in die Defensive in dieser Bundesregierung. Die Grünen sind die, die maßgeblich mit den Ton angeben. Und zu Recht fragen sich ja Teile der Bevölkerung, hat das was mit Lernfähigkeit zu tun oder nur mit Wendehalsigkeit, was wir da von den Grünen erleben?
Ja, zumindest sind es auch Wirtschaftsvertreter, die vielleicht auch mal CDU oder CSU gewählt haben und Bürgerliche, die das ganz gut finden, wie die Grünen gerade die Politik ja vielleicht auch prägen.
Ich wüsste nicht, was man da wirklich gut finden kann dran, weil wir stellen ja fest, dass wesentliche Entscheidungen von den Grünen nicht getroffen werden oder falsch getroffen werden. Wir stehen mitten in einer der größten Energiekrisen und die Entscheidung über das Weiterlaufen und Verlängern der Kernenergie wird wegen den Grünen nicht getroffen. Das Bestellen von Brennstäben seit Monaten verzögert. Zeit wird vergammelt, weil die Grünen nicht in der Lage sind, aus ihrer alten Atomkraftsekte herauszukommen und sich aktuellen Fragen zu stellen und mit diesen schweren Herausforderungen, die unser Land im Winter erleben wird, dazu richtige Entscheidungen zu treffen.
Reden wir gerne direkt über die Kernkraft. Die macht nun mal nur 6% des Atomstroms aus. Natürlich kann man dadurch Gaskraftwerke ersetzen, die im Moment noch verstromt werden. Es ist sicherlich ein Teilaspekt, aber in der Krise vielleicht nicht der wichtigste. Naja, und wenn Sie sagen, Herr Dobrindt, Atomkraftsekte, es gab ja auch mal einen Umweltminister in Bayern, der hieß Markus Söder, der wäre fast zurückgetreten, wenn man nicht so schnell wie möglich aus der AKW rausgeht.
Wir müssen ja auf die Herausforderungen reagieren, die wir aktuell auch haben. Die Grünen behaupten ja gerade heute wieder, dass die Kernenergie die Hochrisikotechnologie ist, die man nicht nutzen darf. Die Wahrheit ist, die Hochrisikotechnologie ist zurzeit das russische Gas. Die Abhängigkeit davon gefährdet den Frieden und den Wohlstand. Und deswegen müssen wir davon weg und alle anderen Möglichkeiten nutzen. Ich habe das Gefühl, dass sich die Grünen so ein bisschen vom warmen Sommer beeindrucken lassen und nicht an den richtig bitterkalten Winter denken, der uns bevorsteht, auch im übertragenen Sinne, wenn wir nicht alles dafür tun, dass wir die Energieversorgung in Deutschland stabilisieren. Es ist doch wahnwitzig zu glauben, man könnte in der Zeit der größten Energiekrise im Winter dieses Jahres dann auch noch Kernkraftwerke abschalten. Zu Recht sind unsere europäischen Nachbarn inzwischen verärgert über genau dieses Vorgehen. Und deswegen braucht es jetzt dringend die Entscheidung, dass die Kernkraftwerke weiterlaufen. Übrigens sollten auch Brennstäbe für die 3 bereits runtergefahrenen Kernkraftwerke bestellt werden, damit wir die Möglichkeit haben, diese möglichst schnell wieder betriebsfit zu machen und auch wieder anlaufen lassen zu können.
Wo ist denn die Union, Herr Dobrindt, also Sie auch als führender CSU-Politiker hier in Berlin, bereit, eigene vielleicht auch Positionen mal zu räumen und Abstriche zu machen?
weiß jetzt gar nicht, was man Abstriche machen muss. Wir müssen einfach neu denken, um in der Lage sein, die Energieversorgung sicherzustellen. Das heißt, es braucht auch eine Bereitschaft, über die Souveränität, Energiesouveränität Deutschlands und Europas neu nachzudenken. Das hat nicht nur was mit Kernenergie zu tun. Dazu ist auch die Frage der Nutzung der Gasressourcen in Deutschland eine, die neu beantwortet werden muss. Und wir brauchen nicht nur übrigens eine Gasversorgung über LNG-Terminals aus dem Norden, sondern auch aus dem Süden. Wir müssen auch über die Adriaküsten reden und die möglichen Versorgung über LNG-Gas, das mit Pipelines dann nach Süddeutschland gebracht werden kann. Auch das ist Aufgabe der Bundesregierung. Und wir müssen auch über die Frage der Gasspeicher reden. Es hat sich schlichtweg als falsch erwiesen, dass sie privatwirtschaftlich organisiert werden, dann auch noch von Teilen der Industrie an Russland, an russische Betreiber verkauft worden sind. Das heißt, es muss darüber nachgedacht werden, ob wir nicht diese Gasspeicher wieder in staatliche Hand übernehmen.
Sicherlich ein berechtigter und auch von Robert Habeck zumindest, was Schwedt und so betrifft, eingeräumte Kritik, dass die Gasspeicher niemals hätten in privatwirtschaftliche Hände fallen können, erst recht nicht in russische. Trotzdem nochmal zurück zu Ihnen und nach Bayern geschaut, im Fokus.
Ja, aber dann geht es doch jetzt darum, nicht nur einzuräumen, dass das vielleicht falsch war oder falsch ist.
Er hat ja Schwedt schon reverstaatlicht, zum Beispiel die Raffinerie in Ostdeutschland.
Jetzt geht es aber darum, wie gehen wir mit anderen Gasspeichern in Deutschland und Europa um. Da erwarte ich mir eine entsprechende Initiative. Wir müssen ja aus der aktuellen Situation lernen und dann die Aufgaben dafür richtig beantworten und nicht einfach nur beklagen, dass in der Vergangenheit was nicht richtig gelaufen ist.
Bayern ist aber gerade abhängig vor allem von einem österreichischen Gasspeicher. Den kann Robert Habeck jetzt nicht verstaatlichen. Er kann natürlich ein Abkommen mit Österreich schließen, aber ist nicht auch rückblickend zu konstatieren, Herr Dobrindt, dass man natürlich nicht auf dieses österreichische Gaskraftwerk so abhängig geworden wäre, wenn Bayern zum Beispiel beim Windausbau schneller was zugelassen hätte oder die Stromleitung, die den billigen Windstrom aus dem Norden ja zu ihnen transportieren sollte, wenn man die schneller gebaut hätte. Und da gab es ja immer wieder auch von der CSU in Bayern Widerstand.
Erstmal geht es darum, dass wir auf diesen Gasspeicher in Österreich, der nun mal Süddeutschland mit versorgt, einen Zugriff auf das gespeicherte Gas dort haben. Also erstens, es muss Gas eingespeichert werden. Ja, da haben die Österreicher die Verantwortung. Dazu muss es aber entsprechende Abmachungen dann auch mit Deutschland geben. Dann brauchen wir einen Staatsvertrag über die Verwendung des Gases. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir dann aus einem österreichischen Gasspeicher auch nach Deutschland Gas bekommen. Die Notlage ist ja in Österreich keine andere als in Deutschland. Das heißt, das muss vertraglich abgesichert werden. Auch da ist bisher nichts geschehen. Und dieser sehr unredliche Hinweis, der jetzt da von Seiten der Bundesregierung formuliert wird, es gibt zu wenig Windräder in Bayern, der ist schlichtweg deswegen falsch, weil Windräder sind stärker im Norden ausgebaut worden als im Süden Deutschlands, weil sie nun mal wirtschaftlich im Norden besser betrieben werden können als im Süden. Man darf gerne mal auch betrachten, wie überhaupt sich die erneuerbaren Energien in Deutschland verteilen. Die meiste Energie an Erneuerbaren ist in Bayern und in keinem anderen Bundesland, weil die Kombination eben von Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft und Wind, wir sind stärker als alle anderen da. Deswegen ist dieser Vorwurf einfach nur unredlich.
Aber Herr Dobrindt, klar, bei Ihnen scheint öfter die Sonne. Jetzt gebe ich das mal so offiziell hier zu. Aber die bayerische 10H-Regel, die gäbe es ja in Nordrhein-Westfalen übrigens auch, in anderen Bundesländern auch völlig richtig, ist ja eine politische gewesen. Ihr wollt nicht, dass ein Windrad in einer Nähe des Wohnhauses sehr, sehr schnell und sehr hoch gebaut werden kann. Da gab es klare Regulierungen, maximal 10-mal so groß, wie das Windrad hoch ist. Das ist ja eine politische Idee gewesen.
Abstandsregeln gibt es in vielen Bundesländern, zu Recht auch. Und die 10H-Regel war eine Bürgerbeteiligungsregel. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt immer da dagegen sein kann, Bürger bei diesen Maßnahmen zu beteiligen. Diese 10H-Regel konnte mit jeder Entscheidung in jeder Gemeinde, auch was die Abstände betrifft, unterboten werden, wenn es dazu eine entsprechende Entscheidung vor Ort gegeben hat. Also Bürgerbeteiligung jetzt zum Problem zu erklären, ist wirklich von Seiten der Grünen eine sehr wagemutige Diskussion.
Jürgen Trittin hatte auch noch eine interessante Idee, wie man die mögliche Energiekrise in Bayern lösen kann. Haben Sie das schon gelesen, Herr Dobrindt?
Nein.
Er will, die bayerischen Alpen soll man jetzt nicht mehr mit Schneekanonen beschneien und da würde man so viel Energie und Strom einsparen, dass man am Ende die AKW gar nicht mehr braucht, die Atomkraftwerke. Was halten Sie denn davon?
Naja, also es ist ja gar nichts anderes zu erwarten von Jürgen Trittin, als dass er Vorschläge macht, die offensichtlich in irgendeiner Form provozieren sollen, aber zur Lösung der Thematik wahrscheinlich relativ wenig beitragen. Es passt in die grüne Logik hinein, den Leuten immer noch den Spaß zu verbieten, anstatt echte Problemlösungen für unsere Energieherausforderungen zu entwickeln. Ich würde dringend dazu raten, diese Debatten zu versachlichen. Ich glaube nicht daran, dass man mit kürzerem Duschen die Energieproblematik in Europa und Deutschland in den Griff bekommt. Ich glaube auch nicht, dass man durch die weniger oder keine Nutzung von Schneekanonen die Energieproblematik in den Griff kriegt. Ich glaube auch nicht daran, dass es damit getan ist, dass man den Leuten sagt, sie sollen Notstromaggregate kaufen, wie es Herr Habeck macht. Wir brauchen grundlegende Entscheidungen, die Energie sicherstellen. Und dazu haben wir ja einige Vorschläge gemacht. Ohne diese grundlegenden Entscheidungen werden wir dauerhaft in einer Schleife gefangen sein, in der es zu wenig Energie in Deutschland gibt. Und das kann man nicht verantworten.
Es droht ein Herbst der Preisexplosion für viele Haushalte und die Verbraucher. Was kann konkret noch dieses Jahr getan werden?
Die Gaspreise explodieren und die Gasumlage kommt jetzt obendrauf. Der Bundeskanzler hat davon gesprochen, dass es sich um 1-2 Cent irgendwie handelt, also 100, 200, 300 Euro im Jahr. Zumindest hat er so den Eindruck erweckt, dass es darum geht. Jetzt wird deutlich, dass es sich um mehrere tausend Euro pro Jahr pro Haushalt handeln kann. Wir brauchen da jetzt schnellstmöglich Klarheit. Das muss auch in diesem Sommer noch geklärt werden. Die Energieversorger, die Gasversorger müssen verpflichtet werden, ihre Kunden anzuschreiben. Es muss das Bewusstsein geschaffen werden, dass da große Preissprünge auf die Verbraucher zukommen. Und es muss klar sein, um wie viel geht es jetzt eigentlich. Eine Bundesregierung, die auf der einen Seite durch den Kanzler sagt, es geht wohl um wenige hundert Euro und gleichzeitig aber heute deutlich wird, es geht um mehrere tausend Euro pro Haushalt, die kann das schlichtweg so nicht stehen lassen. Da muss Transparenz und Klarheit rein. Die Menschen werden sich in vielen Haushalten diese Preisexplosion von mehreren tausend Euro nicht leisten können. Und deswegen, es braucht auch eine Entscheidung zu einem Deckel. Es braucht einen Bürgerbasispreis. Das heißt, eine Grundversorgung an Gas muss mit einem fixen Preis versehen werden. Darüber hinaus kommen die großen Preissteigerungen, ja. Aber es muss eine Grundversorgung geben, die auch von den Leuten leistbar ist. Ansonsten werden wir viele, viele Haushalte erleben, die sich schlichtweg ihre Energie nicht mehr leisten können.
Herr Dobrindt, der August beginnt an diesem heutigen Tag. Wir werden beobachten, wie sehr die Bundesregierung dieses Thema auch als ihres begreifen möchte. Ich bedanke mich für dieses Gespräch am Morgen und wünsche einen guten Start in die Woche.
Ja, danke schön. Alles Gute.
Unsere kleine Sommerserie The Pioneer Briefing Biografien mit einem Blick auf besondere Persönlichkeiten aus Kultur, Sport, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik geht weiter. In der zweiten Folge steht einer der erfolgreichsten Musiker unserer Zeit im Mittelpunkt. Um die 130 Millionen Tonträger hat er verkauft. Es handelt sich um Bruce Springsteen, auch genannt The Boss. US-Amerikaner, fast 73 Jahre alt, seit über 50 Jahren im Musikbusiness. Mein Kollege Marc Saha aus dem Pioneer Podcast Team hat den Musikjournalisten Detlef Steinmetz zu Bruce Springsteen befragt. Steinmetz hat für die ARD und das damalige Radio Luxemburg eine ganze Fülle an Musikhochkarätern getroffen und interviewt. Etwa Paul McCartney, Sting, Kylie Minogue, Katy Perry, Deep Purple, Herbert Grönemeyer, Phil Collins und eben Bruce Springsteen. Steinmetz erzählt über die Anfänge des Bosses.
Musik war sein Leben, seine Welt. Er hat angefangen, Gitarre spielen zu lernen und Songs erstmal zu covern. Und dann hat er 1965 in einer ersten Band vorgespielt. Und da hat man ihn zurückgeschickt und hat gesagt, Junge, wenn du noch weitere 5 Songs drauf hast, dann komm mal wieder. Die hat er sich über Nacht angeeignet. Das waren alles die gängigen Hits. Kam am nächsten Tag wieder zur Überraschung des Managers der Band. Und da war seine erste Band, wo er noch ganz brav im Hintergrund war, mit ganz braver Frisur.
Ein weiteres Thema des Biografiegesprächs ist, dass Bruce Springsteen auch als politischer Künstler Flagge zeigt.
Bruce Springsteen stand immer den Demokraten wesentlich näher als den Republikanern. Er war ein ausgesprochener Gegner von Donald Trump. Und natürlich hat er nicht nur Barack Obama unterstützt, sehr aktiv, am aktivsten, soweit ich weiß, sondern er hat natürlich auch dem nächsten demokratischen Kandidaten Joe Biden geholfen.
Und Springsteen hat auch einen Bezug zu Deutschland, genauer zu Berlin.
1981 war er auf Tournee in Deutschland, zuerst in Hamburg, ist dann mit dem Auto nach Berlin gefahren, das erste Mal durch DDR-Gebiet. Das war das erste Mal, dass er mit dem Kommunismus, mit einem kommunistischen Staat überhaupt in Berührung kam. Und nach dem Konzert hat er sich einen Tag genommen als Tourist zusammen mit Little Steven und ist unerkannt durch Ost-Berlin gestiefelt. Also in Ost-Berlin hat ihn wirklich keiner erkannt, da kann man sicher sein. Und das war ein Schockerlebnis, weil du kennst den Kommunismus ja nicht. Du reist ja nicht täglich nach Moskau oder nach Polen oder sonst wo. Und da war das erste Mal, dass er gesehen hat, was Teilung, was die Mauer bedeutet und wie groß die Unterschiede in der Lebensqualität der Menschen West und Ost sind.
Das ganze knapp einstündige Gespräch über den Boss gibt es jetzt auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger zum Wochenbeginn erst einmal auf das, was in den nächsten Tagen so ansteht. Ein Überblick über alle interessanten Termine hat wie immer meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, verrate uns, auf welche Unternehmenszahlen und auf welche Termine sollten wir in den kommenden Tagen achten?
Also der wahrscheinlich wichtigste Termin diese Woche ist Freitag. Da kommen die Arbeitsmarktdaten von Juli raus. Experten erwarten, dass im Juli 250.000 neue Jobs geschaffen wurden und dass die Arbeitslosenrate immer noch stabil bei 3,6% liegt. Die Daten sind deshalb so wichtig, weil die Notenbank daraus Aufschlüsse zieht, wie es wirklich um die US-Wirtschaft steht und ob noch weitere Zinserhöhungen verkraftbar sind, um die Inflation nach unten zu bringen. Was die weitere Strategie der Notenbank betrifft, da schauen die Anleger diese Woche auch auf die Reden von einigen FED-Mitgliedern. Letzte Woche gab es ja schon eine Zinserhöhung um 0,75%. Die Frage ist jetzt, wie es wohl bei der nächsten FED-Sitzung weitergehen wird. Außerdem geht es diese Woche weiter mit der Berichtssaison. Da gibt es die Quartalszahlen von knapp 150 S&P 500-Firmen. Da stehen zum Beispiel Airbnb, Uber, JetBlue, CVS und Starbucks auf dem Kalender. Wird also wieder spannend. Chelsea.
Danke, Anne. Und wir machen jetzt direkt weiter mit Annette Weißbach am Frankfurter Parkett. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Auch hier steht in dieser Woche so einiges an. Sag uns, welche Zahlen werden in dieser Woche veröffentlicht?
Die Woche wird spannend, denn sehr viele Unternehmen legen ihre Geschäftszahlen offen. Die Bilanzsaison in Europa und damit natürlich auch in Deutschland, die startet so richtig durch. Unter anderem bekommen wir Zahlen von der Commerzbank, von BMW, aber auch von Infineon, Adidas und den Rüstungsunternehmen Hensoldt und Rheinmetall. Hier werden Investoren genau schauen, ob sich erste Zeichen einer Rezessionsangst auch schon in den Bilanzen niederschlagen, denn unter anderem hatten wir ja Covestro am Freitagabend mit der zweiten Gewinnwarnung in Folge in diesem Jahr aufgrund der stark gestiegenen Rohstoffpreise. Also die Unsicherheiten über den wirtschaftlichen Ausblick plus die Preisentwicklung, die dürften sich bei einzelnen Unternehmen doch stark auch in den Büchern zeigen. Die Kernfrage ist einfach, welche Unternehmen sind es denn? Die erfolgreichen Unternehmen, die können die Preise immer noch weiter reichen und deren Gewinnsituation sieht weiterhin gut aus. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass alle ohne Rücksicht auf Verluste auf den Machu Picchu wollen. Viele Wege führen zu der Inka-Stadt Machu Picchu in Peru. Der Startpunkt ist die Stadt Cusco. Und von dort gibt es dann viele Möglichkeiten, um zum UNESCO-Welterbe zu gelangen. Hier ein Eindruck vom WDR.
Luftlinie nur 75 Kilometer entfernt liegt das eigentliche Wahrzeichen Perus, der Machu Picchu. Zunächst mit dem Kleinbus, dann weiter mit dem Zug oder alternativ zu Fuß geht es vorbei an 6000 Meter hohen Bergen nach Aguascalientes.
Der Weg bis Aguascalientes ist gewiss nicht einfach. Die Straßen dorthin sind steil und kurvig, die Fahrt dauert 6 Stunden. Die Zugtickets hingegen sind sehr teuer. Endlich angekommen in Aguascalientes macht man sich am nächsten Morgen um 6 Uhr in der Früh auf, um zu Machu Picchu zu laufen. Voraussetzung: man hat ein Ticket. Viele Touristen hatten das leider nicht. Die Inka-Stadt in den Anden ist traditionell sehr stark frequentiert, doch jetzt kamen erschwerend die peruanischen Nationalfeiertage hinzu. Touristen aus dem Ausland und Inland mussten sich das Ticketkontingent teilen, was viele Peruaner auf die Palme brachte.
En Cusco hay una sobreventa de boletos para ir a Machu Picchu, lo que ha hecho obviamente que cientos de turistas nacionales.
Sie protestierten vor den Ticketbüros, um doch noch auf ihr Santuario Histórico, ihr historisches Heiligtum, zu kommen.
Pero obviamente no pueden porque ya no hay tickets.
Doch bis zum 19. August sind alle Tickets restlos ausverkauft. Dabei wurde das Ticketkontingent schon fast verdoppelt auf 4.044 Besucher pro Tag. Eigentlich viel zu viel für diesen historischen Ort. Die Besucher hinterlassen ihre Spuren. Müll, Sachschäden, unangebrachtes Verhalten. Viele Wege führen in diesem Fall nicht nach Rom, sondern zum Machu Picchu. Leicht ist keiner davon. Oder wie Hans Magnus Enzenberger mal sagte, der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass unser Bundeskanzler über so wenig Fußball-Sachverstand verfügt. In der Halbzeit des Finales der Frauenfußball-EM zwischen England und Deutschland im Londoner Wembley-Stadion wurde er um eine Analyse gebeten.
Das war jetzt ja ganz knapp und wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass es am Ende mit einem Vorsprung für das deutsche Team endet. Und ich hoffe sogar noch in der regulären Spielzeit.
Beide Hoffnungen sollten sich nicht bestätigen. Es ging in die Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es nämlich 1:1. Erst schoss Ella Toon die Engländerinnen in Führung.
Oh, kein Abseits, kein Abseits. Ist es das Tor? Ja, oder? Ja, es ist das Tor von Toon. Fahne geht nicht hoch.
Aber nicht viel später konnte die deutsche Elf ausgleichen.
Magul, Tor! Tor, da ist es, lieber Magul! Ausgleich für die deutsche Mannschaft, 1:1.
Freut sich hier der ARD-Kommentator Bernd Schmelzer. In der Verlängerung schenkten sich beide Teams nichts und spielten teilweise auch ziemlich hart. Die Entscheidung fiel letztlich durch unglückliches Herumgestocher im deutschen Strafraum nach einer Ecke für England.
Achtung! Er ist drin! Er ist drin! Zählt der Treffer? Ja, er zählt!
England hat so letztlich das Finale gewonnen.
Ein paar Sekunden noch, dann haben sie es geschafft nach so langer Zeit. Jetzt ist es passiert. Ganz England ist Europameister und hier sind die Europameisterinnen.
Wir gratulieren an dieser Stelle und bedanken uns bei allen Teams, die so tolle Werbung für den Frauenfußball in den letzten Wochen gemacht haben und verabschieden uns mit der inoffiziellen EM-Hymne in diesem Jahr, einem Song, den man immer wieder in allen Stadien gehört hat, Neil Diamond mit Sweet Caroline. Ich wünsche Ihnen jetzt einen optimistischen Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.